Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Heute mit Nina Nödling, das bin ich, Redakteurin beim Versicherungsmonitor und am anderen Mikrofon Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Nina Nödling. Ja, nicht nur am anderen Mikrofon, muss ich auch sagen, auch am anderen Ort. Sie sind ja unsere Norddeutschland-Spezialistin, sitzen in Kiel, ich sitze in Köln. Und dank der Wunder der Technik können wir das jetzt so aufnehmen, als wenn wir in einem Studio säßen.
Ja, schon großartig. Genau, heute soll es um die Kfz-Versicherung gehen. Es sind jetzt noch gut 3 Monate bis zur Wechselsaison. Das heißt, bei den Versicherern dürfte jetzt auch schon die Vorbereitung laufen mit der Ausarbeitung der Marketingstrategie und den Preisberechnungen sowohl für Neukunden als auch Bestandskunden. Für viele Bestandskunden dürften Preiserhöhungen ins Haus stehen, denn Versicherer schreiben aufgrund von steigendem Schadenaufwand rote Zahlen oder sind zumindest knapp davor. Aber was bedeutet das denn für die Neukunden? Können da wechselwillige Autobesitzer wie in den vergangenen Jahren von günstigen Prämien profitieren oder werden da auch die Preise im Vergleich steigen?
Ja, Sie haben ganz recht, das ist heiße Wechselsaison. Die meisten werden auch schon, hoffentlich haben sie schon ein bisschen eine Ahnung, was sie genau machen werden. Aber natürlich warten auch alle ein bisschen drauf, was die Platzhirsche machen, Hukoburg, Allianz und solche Leute, LVM. Das Problem ist, bisher hat das ja gut geklappt. Man hat die Bestandskunden abgezogen, also da ordentlich erhöht und hat unter anderem mit dem Geld dann bei Neukunden nachgegeben, weil halt die sogenannte Preiselastizität sehr hoch ist. Das heißt, viele Autofahrer juckt das nicht, wenn das 50 Euro teurer ist. Aber jetzt wird das mehr werden. Jetzt kann das 100, 150 oder 200 werden. Deswegen glaube ich, dass im Bestand auch viele Wechselwillige sind. Ja, und dann ist es eine Frage der individuellen Strategie, ob man sich darauf einlässt, dann wieder mit Lockpreisen die anzuziehen. Im ersten Jahr verdient man mit dem neuen Kunde so kaum Geld. Der muss dann aber auch 2-3 Jahre bleiben. Und wenn das über Check24 geht oder sowas, hat man hohe Kosten. Und dann stellt sich die Frage, ob das Ganze rechnet. Also es wird solche geben, die da versuchen, ihren Marktanteil auszubauen oder zumindest zu halten. Aber billig wird das alles nicht. Also heutzutage Marktanteil zu gewinnen, kostet richtig Geld.
Sie haben gerade schon Preiserhöhungen bei Bestandskunden angesprochen. Der HDI hat kürzlich Prämien um 50% angehoben, zwar nur in einem Segment bei den Wohnmobilen, aber auch um zu testen, wann Kunden abspringen. Ist das denn so klug, so kurz vor der Wechselsaison sich da unbeliebt zu machen?
Ja, die haben ja das für Verträge erhöht, die zum 1. Juli fällig waren. Also es ist ja mal die sogenannte Hauptfälligkeit, ist nicht unbedingt der 1. Januar. Wenn man zum 1. Januar den Vertrag kündigen kann, dann ist das, muss er sich da äußern. Wenn man zum 1. Juli, das gibt es auch, es gibt auch andere Daten, das macht, dann muss er halt vorher reagieren, der Versicherer.
Aber bei den Kunden könnte das natürlich trotzdem Beigeschmack.
PR-mäßig nicht gut gelaufen für den HDI. Aber der ist da schmerzfrei.
Okay. Die Hook, bisher der größte Kfz-Versicherer in Deutschland, kämpft ja auch etwas mit dem Image, vor allen Dingen mit der Schadenbearbeitung, die Anfang des Jahres ja ins Stocken geraten war. Jetzt hat er sich einen externen Dienstleister geholt, um halt zu verhindern, dass das nochmal so kommt. Werden andere Anbieter da nachziehen müssen, sprich sich externe Dienstleister dazu holen? Denn die Schäden nehmen ja zu durch Sturm und Hagel, Events, die zunehmen. Während gleichzeitig der Fachkräftemangel ist ja nicht so einfach macht, neue Experten zu gewinnen. Also werden wir dann noch mehr Versicherer sehen, die sich extern Hilfe holen?
Also einige haben das schon und machen noch nicht viel Aufhebens drüber. Es gibt schon ganz lange, dass zum Beispiel bestimmte Anwaltskanzleien das maschinell organisiert haben und dann hast du einen Hagelschlag irgendwo und dann sagt der Versicherer, komm, wir sind 10.000 Hagelschäden, macht ihr das mal. Das gibt es schon länger. Ja, aber Sie haben völlig recht, also die Fachkräfte kann man nicht vom Baum pflücken und in der Pandemie haben ja die Versicherer toll gefunden, dass sie so wenig Schäden hatten und haben deswegen auch nicht viel getan bei der Nachwuchsgewinnung, weil sich keiner vorstellen konnte, dass wieder so zurückkommt. Und wenn, dann dachte man, dann ist man mit der künstlichen Intelligenz oder anderen Automatisierungsmaßnahmen so weit, dass man das gut verkraften kann. Ist aber nicht so. Technisch sind alle noch im Probierstadium da. Sie haben da Hilfestellungen und Hilfsmittel für die Fachleute, aber man braucht Menschen, die das machen. Deswegen also werden andere, die es noch nicht machen, werden bestimmt nachziehen, ganz richtig.
Was bedeutet das denn zum Beispiel für den Wettbewerb? Denn wenn, ich sag jetzt mal, im Extremfall alle externe Dienstleister engagieren, dann ist da ja kaum noch Unterscheidungsmerkmale zwischen den Anbietern. Das ist bei Kfz ja sowieso schon gering, weil viel standardisiert ist bei den Policen. Wie wird sich das denn auswirken?
Naja, das ist ja, der Dienstleister macht ja das, was der Versicherer ihm sagt. Und tatsächlich hat die Hook zu kämpfen mit dem Ruf, dass sie da relativ hartleibig ist bei Schäden und dass man am besten, wenn man Schaden hat mit Hook-Beteiligung, also wo zum Beispiel einem jemand drauffährt, der bei der Hook versichert ist, dass er sich am besten einen Anwalt nimmt, weil sonst wird es schwer. Das ist so eine Weisheit, die hat sich inzwischen rumgesprochen. Also die sind da eher hartleibig, andere sind etwas großzügiger. Und so ein externer Dienstleister, der folgt ja den Anweisungen des Auftraggebers, also des Versicherers. Da wird es weiter Unterschiede geben, ganz sicher. Die Art und Weise, wie Schäden bearbeitet werden, wird immer mehr zu einem wichtigen Kriterium. Also Preis ist das eine, aber wer da mal einen Schaden hatte oder im Freundeskreis einen Schaden hatte und dann mitkriegt, dass die Bearbeitung schlecht läuft, das führt schon zum Nachdenken. Also die Art und Weise, wie die Schäden bearbeitet werden, ist für den Wettbewerbsstand, für die Wettbewerbsposition nicht unwichtig.
Kommen wir nochmal zu den Preisen bzw. zu einem anderen Merkmal, die Reserveausstattung. Die spielt bei den Versicherern für ihre technischen Verluste eine Rolle, aber auch bei der Preisgestaltung. Da gibt es tatsächlich noch große Unterschiede, hat jetzt die Ratingagentur Assekurata gerade analysiert, dass einige Gesellschaften halt sehr knapp reservieren, andere eher großzügig. Grundsätzlich ist das erstmal nicht schlimm, diese Unterschiede und auch knapp zu reservieren nicht. Assekurata sagt halt, wenn ein Versicherer stark wächst, hatte auch eine geringe Reservequote. Aber jetzt ist jetzt die Frage bei der Wechselsaison, haben dann nur Versicherer mit hohen Reserven eine Chance, Preise zu drücken? Und ganz im Speziellen, wie sieht das denn bei jungen Versicherern aus, die ja aufgrund ihres Alters noch nicht so hohe Reserven haben können, gleichzeitig aber Marktanteile gewinnen müssen bzw. wollen, um langfristig zu bestehen?
Also die Schadenreservenpolitik, die ist vom Preis erstmal direkt unabhängig, also indirekt gibt es einen Zusammenhang, aber direkt unabhängig. Die Frage ist ja, wie ich rechne, ob ich mit den schlimmsten Annahmen rechne oder bin ich ganz so schlimm, was meine Schadenentwicklung angeht. Das ist auch eine Frage, ob die Wirtschaftsprüfer das mitmachen. Die Aktuare im eigenen Haus und in letzter Instanz auch die Aufsicht. Also wenn ich überhaupt nicht reserviere und dann immer auf Sicht fahre, ist das verboten, das geht nicht. Also ich glaube, dass die Reservepolitik für die Preispolitik keine große Rolle spielt, wohl aber dafür, was die Gesellschaften dann auch in ihren Konzernen zeigen. Also wenn man eine Combined von 110 hat und da ist ein großer Teil Reservestärkung drin, ist das halt negativ für das Unternehmen. Wenn man aber Reserven auflösen kann und deswegen die Combined auf unter 100 gefallen ist, dann ist das gut und man steht in dem Konzern, dem man angehört, sehr gut da. Also ich würde den Zusammenhang zu den Preisen nicht ziehen, nicht den direkten, aber zu der Position der Unternehmen im Ranking sozusagen der Verlustmacher oder der Gewinnmacher.
Die Redaktion des Versicherungsmonitors schaut sich gerade die wichtigsten Kfz-Direktversicherer an und ihre Ausgangsposition für die kommende Wechselsaison. Der Grund ist, dass sie davon ausgehen, dass Direktversicherer vom starken Wettbewerb profitieren können.
Ja,
warum ist das so?
Naja, die Leute wollen wechseln und sie wollen nicht wechseln, indem sie zum anderen Vertreter gehen oder sowas, sondern wollen sie schnell eine Antwort. Das machen sie dann über Check24 oder über die Webseite eines Direktversicherers. Und die großen Direktversicherer mit Ausnahme der Hook sind ja alle auch auf Check24 vertreten. Das heißt also, da wird viel Geschäft in die Richtung kommen. Aber dieses Ganze, das muss man wirklich sich drüber im Klaren sein. Geschäft, das über Check24 kommt, ist notorisch anfällig dafür, dass es nach einem Jahr wieder weg ist, weil die Leute dann wieder erneut gucken, weil sie sich dran gewöhnt haben. Und die Schaden- und Kostenquoten sind dann nicht die besten. Und das Schlimmste ist, ein neuer Direktversicherer. Wer als Direktversicherer neu aufmacht, der zieht erstmal alle Betrüger der Republik an. Das passiert so. Also das wissen auch alle, die es machen, dass erstmal alle zweifelhaften Leute kommen, die schon wissen, dass sie einen großen Schaden machen und nur einen dummen Versicherer suchen.
Aber Sie haben das jetzt schon angesprochen, Direktversicherer werden da gewinnen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, die Hook ist bisher Marktführer. Bis 2011 war das Alaba die Allianz und die will seitdem auch immer aufholen.
Genau.
Bisher hat das nicht so gut geklappt. Aktuell steht es 14 Millionen Verträge zu 9 Millionen Verträgen für die Hook. Was ist denn da Ihre Prognose? Wird die Allianz es jetzt endlich schaffen, Marktanteile gut zu machen? Oder baut die Hook ihre Marktführerschaft aus?
Also die Allianz ist gut dafür, stark zu wachsen, auch deswegen, weil sie keine Scheu hat zuzukaufen. Sie hat ja der Zürich diesen ADAC-Vertrag abgenommen, das war auch nicht billig. Also der ADAC hat die ADAC-Autoversicherung und schreibt alle paar Jahre den Partner aus, der dann auch die Mehrheit nehmen darf, aber das läuft halt nach ein paar Jahren aus. Das haben sie also der Zürich abgenommen. Sie haben die VW-Autoversicherung und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch andere Bestände kaufen. Und es gibt auch genug kleine und mittelgroße Autoversicherer, die eigentlich keine Lust mehr haben. Und wenn sie es gut verkaufen können, werden sie es verkaufen und da wird einiges sich tun. Die Allianz könnte also durch Zukäufe gewinnen und die Hook muss aufpassen, dass sie den schlechten Lauf, den sie bei der Schadenbearbeitung und bei den technischen Ergebnissen hatte, also mit den hohen Rückständen und mit 113 combined, dass sie da aus dem Quark kommt, dass das nicht sich fortsetzt. Also dieses Jahr werden, glaube ich, 2024 werden fast alle noch technische Verluste machen. Ich schätze also den Markt auf 105 bis 108, irgendwas in der Art. Die Hook dürfte auch defizitär sein. Die Allianz war nach eigenen Angaben vergangenes Jahr schwarz, aber das ist eine Frage, wie man das rechnet, brutto oder netto. Wollen wir jetzt nicht in die Einzelheiten gehen. Jedenfalls Druck ist bei der Allianz auch da. Also das Jahr 2024 wird noch grausam, aber wenn 2025 bei der Hook, beim Marktführer, immer noch so hohe technische Verluste sind und er seine Schadenbearbeitungsprobleme nicht in den Griff kriegt, dann kann das der Anfang vom Ende der Marktführerschaft sein, natürlich.
Das hört sich fast so an, als ob Sie eine Konsolidierungswelle bei Kfz erwarten, wenn Sie sagen, einige Anbieter haben keine Lust mehr.
Das ist auch so. Also das jüngste Beispiel war die Bayerische, die hat einen kleinen Bestand, 60.000 oder sowas. Das macht jetzt ein Rückversicherer. Wir vermuten, das ist die Munich Re, die 80% des Risikos nehmen und auch die bei der Strategie und bei der Schadenbearbeitung helfen, bei allem sozusagen helfen. Die wollen das Risiko nicht mehr in den Büchern haben, die Bayerische. Sie sind zu klein dafür, sie können auch verschiedene Sachen gar nicht darstellen. Wenn du mit 60.000 Verträgen bundesweit Schadenbearbeitung machen willst, geht das gar nicht ohne externe Dienstleister oder Dienstleister eines anderen Versicherers. Also solche Bestände, 60.000, 100.000, da gibt es viele und da wird es einige geben, die loswerden wollen.
Ist das dann von Vorteil, je größer man ist? Weil, ich meine, gibt ja dann auch immer mehr Schäden, dann wird man von Unwettern häufiger getroffen oder so. Aber lohnt sich das in Kfz trotzdem?
Größe zählt, weil du kannst als großer Autoversicherer ganz andere Verträge mit Werkstätten machen, kannst andere IT-Systeme fahren. Also man kann sich viel mehr leisten. Größe zählt.
Eine letzte Frage vielleicht noch. Werden E-Autos die Kfz-Versicherung deutlich ändern? Also aktuell ist der Anteil der E-Autos bei rund 2% laut dem Deutschlandatlas, also sehr gering. Aber die Klimawandel und da brauchen wir einfach mehr Autos, wird vielleicht hoffentlich auch steigen. Allerdings sind die Schäden da natürlich auch deutlich höher. Wird das die Kfz-Versicherung nochmal grundsätzlich ändern, wenn da mehr E-Autos auf den Straßen sind?
Ja, das, bei den Schäden haben Sie recht, jedenfalls. Aber es hat noch einen anderen Faktor, der dagegen läuft. Die E-Autos sind ja alles neue Autos und die haben alle schon sehr hohen Automatisierungs- und Schadenverhütungsgrad, was Ausrüstung und sowas angeht. Also ein heutiges Auto, wenn Sie es rückwärts aus der Parklücke fahren und da kommt einer von der Seite, haut das Auto einfach auf die Bremse. Da müssen Sie gar nichts machen. Das macht fast jedes Auto. Antikollisionsgeschichten sind überall eingebaut. Das heißt, die modernen Autos werden per se weniger Unfälle machen. Dazu kommt, dass ein lustiger Effekt, dass die meisten E-Autofahrer auf Autobahnen und sowas sehr viel langsamer fahren, als sie früher gefahren sind, weil sie nämlich Batterie sparen wollen. Sie wollen ja zum Ziel kommen und dann, wenn sie richtig heizen, dann ist die Batterie halt nach weniger Kilometer leer, als wenn sie vorsichtig fahren. Also ob das E-Auto insgesamt ein schlechtes Geschäft für die Versicherer ist, weiß ich nicht. Und insgesamt werden alle Autos mehr moderne Antikollisionstechniken und sowas haben und deswegen werden die Schäden insgesamt zurückgehen. Und ja, und also bis hin, wenn selbstfahrende Autos wirklich kommen in den USA, gibt es ja einige Städte, die haben die Taxis jetzt ganz normal lizenziert, die selbstfahrend sind. Wenn die in großem Stil kommen, die machen noch weniger Schäden. Und dann ist die Frage, wer braucht noch die Autoversicherung?
Bis dahin dauert es auf jeden Fall
noch. Dauert noch, ja.
Die kommende Wechselsaison dürfte auf jeden Fall besonders interessant werden.
Genau, da haben wir viel Spaß.
Genau, vielleicht hören wir uns dann wieder im Herbst mit einer Analyse, wie es gelaufen ist.
Ja, weiß man wahrscheinlich erst im Januar. Vorher sagen die nie was, aber im Januar, Februar weiß man das. Ja, Gruß nach Kiel. Wie ist das Wetter bei euch?
Heute schlecht. Es regnet und stürmt.
Hier ist sonnig noch, aber wir erwarten auch den Sturm. Also, ja. Ne? Schiedwehr, wie der Norddeutsche sagt, oder?
Genau, aber das gibt's ja nicht. Nur die falsche Kleidung.
Alles Gute. Tschüss nach Kiel.
Tschüss, vielen Dank fürs Gespräch und fürs Zuhören.